Ja, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, dass wir heute Sabbat haben, dass wir ruhen können von der Arbeit, von den Sorgen der Woche. Und ich danke dir, dass du auch dein Wort an uns richten möchtest, dass du persönlich zu uns sprechen möchtest, auch durch den Bernd heute. Und ich bitte dich ganz besonders, dass du diese Predigt jetzt segnest, dass du unsere Herzen weit öffnest, dass du durch den Heiligen Geist zu uns sprichst und dass du alle Störende fernhältst. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Im Namen Jesu. Amen. Ja, dann möchten wir natürlich auch jetzt schon die Gäste im Livestream begrüßen. Wir freuen uns, dass sie da sind, wünschen auch Ihnen einen gesegneten Sabbat. Und heute ist der Bernd Sengewald da zur Predigt. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du da bist heute zur Predigt. Und zuallererst haben wir aber eine Kindergeschichte. Deswegen bitte ich alle Kinder, die eine Kindergeschichte hören möchten, kommt doch gerne nach vorne hier in die erste Reihe, dann hört ihr die Kindergeschichte.
Nicht unbedingt, danke. Dankeschön. So, ich freue mich, mit euch heute zusammen zu sein. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht hier im Beutelchen. Und zwar möchte ich euch einladen, heute mal bei der Hasenschule mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr mögt kleine Häschen oder so. Ich mag Häschen total gerne. Und ihr müsst euch mal ein Stück weit in die kleinen Häschen hineinversetzen bei der Hasenschule, damit ihr verstehen könnt, was die Lehrerin ihnen vermitteln möchte. Nämlich die Frau, oh, die hat was jetzt verloren, die Frau Schildkröt. Kleinen Moment, da muss ich gerade wieder was reparieren. Wenn man älter wird, braucht man manchmal auch eine Sehhilfe. So, jetzt kann sie wieder was sehen. Die Frau Schildkröt, die ist nämlich ganz alt und hat ganz viel Lebensweisheit. Und wisst ihr, alle Häschen müssen einmal zur Frau Schildkröt gehen und sie bekommen alle eine Unterrichtsstunde. Mit der einen Unterrichtsstunde ist alles vorbei. Und das geht dann folgendermaßen. Und jetzt stellt euch mal einfach vor, ihr seid mittendrin in der Häschenschule und ihr seid so wie ein Häschen. Liebe Kinder, sagt Frau Schildkröt, in dieser Stunde lernt ihr alles, was ihr fürs ganze Leben lernen müsst. Und ich möchte, dass am Ende niemand denkt, er wäre dumm. Es gibt insgesamt 4 Punkte. Punkt Nummer 1. Also, wer Angst hat, ist nicht dumm. Wer von euch ist ein Angsthäschen? Natürlich nicht. Wofür habt ihr vielleicht Angst als Häschen? Vor dem Fuchs? Natürlich, ein Fuchs ist gefährlich. Das ist auch gut, Angst zu haben, denn man muss sich dann in Sicherheit bringen. Habt ihr Angst vor einem Kohlkopf oder einer Möhre? Natürlich nicht. Ist ja Blödsinn. Und die darf man ja auch essen und die sind gesund. Also, an bestimmten Stellen Angst zu haben, ist gut. Denn man sieht, wo Gefahr ist und kann ihr entgehen. Nie Angst zu haben, ist nicht intelligent. Also, man darf sich nur von der Angst nicht beherrschen lassen. Punkt Nummer 2. Wer etwas nicht kann, ist nicht dumm. Wenn man in der Schule etwas gut macht, wird man benotet. Möchtet ihr alle gerne Einsen haben in der Schule? Ja. Durchweg? Ja? Gerne, gell? Jawohl. Jetzt stellt euch mal vor, als Häschen müsstet ihr mit den Fröschen zusammen Schwimmunterricht machen. Würdet ihr eine 1 in Schwimmen bekommen als Häschen? Häschen können nicht gut schwimmen oder gar nicht schwimmen. Nicht gut. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet als Häschen Flugunterricht mit den Enten. Würdet ihr besser sein als die Enten und ein 1 bekommen? Niemals. Wie ist das jetzt aber, wenn ihr mit Fröschen und Enten zusammen um die Wette laufen müsstet als Häschen? Würdet ihr dann was schaffen? Aber klar, dann würdet ihr eine 1 bekommen, denn die Häschen sind ganz flink und das müssen sie auch sein. Also, merkt euch, jemand, der etwas nicht kann, ist nicht dumm. Er kann etwas anderes gut. Jeder von euch kann etwas gut. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 3. Wer Fehler macht, ist nicht dumm. Denn wie ist das am Anfang eures Lebens gewesen? Seid ihr über euren eigenen Beine manchmal gestolpert? Ja. Klar. Habt ihr es trotzdem geschafft, laufen zu lernen?
Ja.
Klar. Ihr habt es gelernt, obwohl ihr erstmal Fehler gemacht habt. Wie ist das beim kleinen Häschen? Die können unheimlich hoch springen. Wenn ihr es zum ersten Mal probiert als Häschen, seid ihr vielleicht schlecht aufgekommen? Natürlich. Aber sie haben es inzwischen gelernt. Also, wenn ihr mal Fehler macht, seid ihr nicht dumm, sondern Fehler sind ein Beweis, dass ihr etwas tut. Und wenn ihr daraus lernt, ist alles in Ordnung. Kommen wir zu Punkt 4. Gott liebt uns, wie er uns geschaffen hat. Die kleinen Häschen sind doch süß, oder? Ihr habt schon gesagt, ihr mögt sie. Haben kleine Häschen scharfe Krallen? Eher nicht, ne? Haben kleine Häschen einen spitzen Schnabel?
Nein.
Mm-mm. Haben kleine Häschen Haifischzähne?
Nein.
Mm-mm. Aber sind sie trotzdem süß?
Ja.
Sind von Gott so gewollt. Er hat sie so gemacht, so süß, wie sie heute sind. Also, merkt euch, Gott liebt uns auch, so wie wir sind. Wir sind keine Fehlkonstruktion, weil wir so sind, wie wir sind. Sondern Gott wollte uns so haben, wie wir sind. Mit unseren Stärken, mit dem, was wir gut können und mit der Fähigkeit, uns gegenseitig zu lieben und immer auf Gott zu schauen. In dem Sinne ist die eine Schulstunde jetzt rum für Häschen und nehmt all das mit in euer Leben, denn Gott hat euch von ganzem Herzen lieb. Okay, soweit diese Schulstunde und Kindergeschichte. So, wenn ihr gestattet, setze ich mal so ein paar Gäste hier vorne hin. Ihr könnt sie dann nämlich so ein bisschen als Symbol auch während der Predigt sehen. Weil irgendwo ist das ein Stück weit auch Leitfaden darin. Stell doch mal ganz kurz die Frage. Ist man dumm, wenn man Angst hat? Nö. Eigentlich ist man eher dumm, wenn man keine Angst hat. Ich habe schon so manches erlebt. Keine Angst vor schlimmen Dingen zu haben, ist nicht gerade sehr sinnvoll. Das könnte schmerzliche Erfahrung geben. Ist man denn dumm, wenn man irgendetwas nicht kann? Man kann manche Dinge lernen, aber man kann einfach nicht alle Dinge. Wir sind alle mit unterschiedlichen Gaben von Gott geschaffen worden und es ist wichtig, dass wir die einsetzen. Ja, und ist man dumm, wenn man Fehler macht? Wer von euch hat noch nie einen Fehler gemacht? Kann ich mal sehen? Nee, ich bin mit euch einig. Ich glaube auch nicht, dass ihr oder ich, wir noch nie einen Fehler gemacht haben. Wichtig ist halt wirklich, dass wir dann daraus lernen. Und das Wichtigste sollten wir vor allem auch immer behalten, Gott liebt uns ganz genauso, wie er uns geschaffen hat. Und das hat er uns vor allem gezeigt, dass Jesus für uns auf diese Welt kam, er hier für uns gestorben ist, wieder auferstanden ist und jetzt immer noch für uns da ist. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Er ist da. Aber eins können wir auch bei der Hasenschule noch mit lernen. Leben braucht Mut. Zur Schule gehen braucht Mut. Erwachsen werden braucht Mut. Verantwortung übernehmen braucht Mut. In Würde alt werden braucht Mut. Und ich möchte gerne mit euch heute zu einem Textabschnitt gehen, wo auch Jesus sehr großen Mut gezeigt hat und gleichzeitig Trost gegeben hat. Johannes Evangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 28. Ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 12, die Verse 20 bis 28. Wir befinden uns da im Jahr 31 nach Christus auf dem Passafest und es ist nur ganz, ganz, ganz kurze Zeit, bevor Jesus wirklich seinen letzten Gang angetreten ist ans Kreuz. Johannes Evangelium Kapitel 12, ab Vers 20. Dort steht das Folgende. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Die Griechen, die da beim Fest sind, sie wollen Jesus gerne sehen. Problem, das sie haben: Sie können nicht hinein in den inneren Bereich, da wo sich Jesus aufhält. Sie müssen außen vor bleiben, dem Bereich, in den die Heiden hineingehen dürfen. Deswegen schicken sie zwei der Jünger, derer sie habhaft werden können, und die bringen die Botschaft zu Jesus Christus. Habt ihr ein bisschen darauf geachtet, wie Jesus auf die Frage der Griechen antwortet? Es ist so typisch hier an dieser Stelle, ganz oft scheint Jesus überhaupt nicht zu antworten. Manchmal hat es direkt mit dem etwas zu tun, was die Leute sagen, und man kann es rückschlussfolgern. Hier scheinbar wieder kommt überhaupt keine Antwort. Aber, und ich bin so froh darüber, können wir hier ein Bild bekommen von Ellen White. Sie beschreibt, dass diese Frage bei Jesus etwas ausgelöst hat. Horcht mal genau, was sie im Leben Jesu schreibt, in dem Zitat, was ich euch jetzt vorlesen möchte. Als Christus die inständige Bitte, wir möchten Jesus sehen, vernahm, in welcher das sehnsüchtige Verlangen der ganzen Welt zum Ausdruck kam, hellte sich sein Gesicht auf und er sagte: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. In der Bitte der Griechen sah er einen Vorgeschmack von dem, was sein großes Opfer bewirken würde. Christus wusste, dass durch sein Sühnopfer für die Sünden der Menschen, für die Sünden sein Reich vollendet und sich über die ganze Welt ausdehnen wird. Für einen Augenblick schaute er in die Zukunft und hörte Stimmen in allen Teilen der Erde ausrufen: Sehet her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jesus sah mit einem Augenblick, wie die gute Nachricht um die ganze Welt gehen würde. Und die beiden Griechen, die da kamen, waren für ihn der erste Vorgeschmack gewesen. Und darum redet er plötzlich von dem Weizenkorn. Denn jetzt ist die Zeit gekommen. Vorher hieß es immer, seine Zeit ist noch nicht. Aber jetzt ist sie gekommen. Die Zeit oder der Zeitpunkt, von dem Propheten vorhergesagt haben, zum Beispiel Daniel Kapitel 9. Denn der Erlösungsplan war festgelegt. Der Zeitpunkt für Jesu Opfertod war vorher schon bekannt. Und Jesus wusste ganz genau, was ihm bevorstand. Und tatsächlich hat es hier einen ziemlich starken inneren Kampf bei ihm gegeben. Ist euch bei Vers 24 der Wortlaut aufgefallen? Erinnert euch der Wortlaut an etwas in Vers 27? Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Meine echte Frage an euch: Woran erinnert euch dieser Wortlaut, wenn ihr das so hört? Kommt euch da etwas in den Sinn? Woran denkt ihr? Ganz genau. Garten Gethsemane. Es ist fast genau der gleiche Wortlaut. Und war das leicht für Jesus im Garten Gethsemane? Er hat gerungen in dem Garten. Er hat gebetet bis zum Äußersten. Schweißtropfen liefen ihm runter, bis Blutstropfen herauskamen. Die ganze Last der Welt lag auf ihm und er wusste, welchen Weg er gehen sollte. Er ist hier noch nicht im Garten Gethsemane, aber er weiß, was auf ihn zukommt. Und es war definitiv nicht leicht für ihn. Seine menschliche Natur schreckte davor zurück, diesen Weg zu gehen. Jesus wollte keine Schmerzen erleiden. Welcher Mensch möchte das schon? Schmerzen sind ein Warnsignal, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber er wusste, dass wir nur zu retten sind, wenn er geht, über sein Opfer, Es geht nur, indem er sein Leben gibt. Nur dadurch kann viel Leben wieder geschaffen werden, nämlich dass wir gerettet werden können. Und er ging, trotz dieser Angst, die er hatte. Jesus zeigte echten Heldenmut. Etwas rätselhaft muten möglicherweise die Worte in Vers 28 an, auf die ich mal ganz stark einen Schwerpunkt heute legen möchte. Kapitel 12, Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Alles klar bei euch? Was bedeutet das? Worüber spricht Jesus hier an dieser Stelle? Wir haben hier zwei Dinge. Einmal den Blick in die Vergangenheit. Gott, der Vater, die Stimme vom Himmel sagt, ich habe ihn bereits verherrlicht. Und wir haben einen Blick in die Zukunft. Ich werde ihn noch verherrlichen. Wenn wir daran denken, in die Vergangenheit, ich habe ihn bereits verherrlicht, was meint Jesus denn damit? Ich weiß nicht, wie frei ihr euch fühlt, wenn ich euch jetzt echt fragen würde, ob ihr mir sagen könntet, was das ist. Ich bin ja auch nicht so oft da und ich bin relativ fremd eher für euch. Ich versuch's ja mal, ihr müsst nicht. Was meinte Gott der Vater damit, dass er bereits seinen Namen verherrlicht hat? Habt ihr eine Idee?
Jesus auch.
Ja.
Die Stimme vom Himmel.
Ja, okay. Noch eine Idee?
Jetzt vielleicht geht es um Sündenvergebung. Er wird seinen verherrlichen, wenn Jesus Christus stirbt. Und er hat ihn verherrlicht, A, weil er den Plan hat. Und B, im Alten Testament gab es ja auch schon die Möglichkeit eines Opfers und dadurch wieder der Weg zurück zu Gott.
Ich gebe euch noch eine Idee mit, die ich am ehesten dabei habe. Und zwar, wir können Gott den Vater nicht sehen, oder? Könnt ihr Gott den Vater sehen? Er ist nicht sichtbar. Wenn wir ihn sehen würden, müssten wir sterben. Wodurch können wir Gott den Vater sehen, wenn wir jetzt an Jesus Christus denken? Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater. Johannes 1, Vers 14. Und Jesus im Johannesevangelium gibt immer wieder einen ganz besonderen Einblick. Er sagt, ich komme von oben, ich erzähle euch von dem, was oben ist. Und Johannes 1, Vers 18 sagt, er war im Schoß des Vaters und er hat ihn als einzigen gesehen. Und interessant ist eine ganz spezielle Textfolge, die ich euch jetzt in ganz kurzer Kürze einmal rübergebe. Es wird wahrscheinlich sehr schnell bei euch klingeln. Er sagt in Kapitel 5, Vers 19, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. 12, Vers 49, ich rede nur, was mir der Vater aufgibt zu reden. Und 12, Vers 45, genauso wie 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt dementsprechend, wenn Jesus die Kinder herzt, tut das ganz genauso der Vater im Himmel. Wenn Jesus segnet, die Hände auflegt, tut das genauso der Vater im Himmel. Wenn er Menschen heilt, tut das genauso der Vater im Himmel. Wenn er Tote auferweckt, tut das genauso der Vater im Himmel. Dass er bereit ist, sein Leben zu geben, das zu gehen, uns zu retten, dann ist das das Gleiche, was der Vater tut. Den gleichen Charakter wie der Vater hat auch Jesus Christus, der Sohn. Das heißt, er zeigte durch sein Leben, wie der Vater ist. Er zeigte den Charakter des Vaters durch Wort und durch Tat. Er verherrlichte ihn in seinem Leben. Ich habe ihn bereits verherrlicht, ohne dass ich auch nur ein Stück von dem, was ihr gesagt habt, da rausnehmen würde. Er hat ihn bereits verherrlicht. Und die Zukunft wird sein, Jesus gibt sein Leben. Am Kreuz stehen sich dann die Essenz des Hasses, nämlich Satan, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, und die Liebe Gottes genau gegenüber. Gott, der für seine Geschöpfe alles gibt, und Satan, der bereit ist, um seiner Rebellion willen, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln oder ans Kreuz nageln zu lassen. Jesus hat Gott, den Vater, verherrlicht. Er hat uns Gottes Charakter gezeigt, sowohl im Leben als auch im Sterben. Und jetzt habe ich noch mal eine echte Frage an euch. Wie steht es denn mit uns? Können wir Gott auch verherrlichen? Jesus ist sündenfrei, völlig sündenfrei. Er hat den vollkommenen Charakter des Vaters. Wir sind Sünder, neigen zur Sünde. Bei uns stimmt was mit unserer DNA nicht und man sieht das auch sehr schnell bei uns. Und man sieht auch, wie wir langsam immer mehr kaputt gegangen sind als Menschheit und der letzte Schritt ist in der Regel, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, der Tod als Folge der Sündhaftigkeit. Können wir als Nachfolger Jesu Gott verherrlichen? Ja oder nein? Ja. Hast du einen guten Text dafür? Ich höre. Sehr schön.
Ich sage nicht, dass ich das erreicht, aber es ist möglich, das steht in seinem Wort geschrieben. Und er sagt, seid heilig, so wie der Vater in ihm heilig.
Ich möchte euch noch einen anderen Text zeigen. Einen sehr pur adventistischen. Und ihr werdet schmunzeln, wenn ich sage, was es ist wahrscheinlich. Das Problem ist nur, dass man es im Deutschen meistens nicht sieht. Hier in Johannes 12, Vers 28 steht in der Grundform ein Wort, das heißt Doxa im Griechischen. Dieses Wort Doxa, das Verherrlichen, gibt es nochmal, wie gesagt, in dem anderen adventistischen Text. Schlagt mal auf, Offenbarung 14. Offenbarung 14, die Verse 6 und 7. Und achtet mal genau auf den Text. Ich nehme an, dass ihr ziemlich schnell seht, welchen Punkt ich meine darin, welches Wort gemeint ist. Offenbarung 14, Verse 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Habt ihr eine Idee, wo sich da das Wörtlein Doxa versteckt? Ah, sehr gut, die Ehre. Es gibt zwei Worte im Griechischen für Ehre. Das ist Timä, das ist meistens menschliche Ehre. Zumindest im Johannesevangelium wird das häufiger dafür verwendet. Und es gibt eben das Doxa, was auch verherrlichen oder preisen bedeuten könnte. Und es wird in meiner Luther oft als verherrlichen übersetzt. Hier allerdings auch als Ehre. Gebt ihm die Ehre. Das ist der Auftrag an die Engel im Himmel, die nicht gesündigt haben. Oder an wen ist das der Auftrag? Dreifache Engelsbotschaft ist, das zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Das bedeutet, wir haben ganz klar, auch als Adventgemeinde und in der Endzeit vor allem, den Auftrag, Gott zu verherrlichen. Das ist natürlich die Evangeliumsverkündigung. Ganz klar kommt das dazu. Und hier möchte ich jetzt noch einen Text mit dazu nehmen, wo dieses Wort Doxa auch drin steckt. Da wird nämlich die Frage gestellt oder beantwortet, was es dann ist, Gott zu verherrlichen. Johannes Kapitel 15, Vers 8. Johannes Kapitel 15, Vers 8. Das ist die Geschichte mit dem Weinstock und den Reben. Der Vater ist der Weingärtner und Jesus ist die Rebe. Und da heißt es ganz kurz, nur herausgenommen, Kapitel 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Frucht bringen und Jünger werden. Jünger heißt übrigens, übersetzt vom Griechischen, steht da Mathetes, Schüler. Wir werden Schüler, um dann später, Matthäus 28, zu Lehrern zu werden. Lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was bedeutet Frucht bringen? Echte Frage wieder an euch. Ich weiß, es ist ungemütlich, wenn ich hier von vorne Fragen stelle, ich tue es aber einfach mal. Was bedeutet es, von der Bibel her Frucht zu bringen? Ich kenne zwei Dinge, die ich jetzt eigentlich wirklich nur gefunden habe, die ich ganz klar biblisch belegen kann. Was bedeutet Frucht zu bringen, laut Aussage der Bibel?
Liebe und volle Barmherzigkeit.
Dem würde ich gar nicht widersprechen. Hast du da wieder so einen Bibeltext im Hintergrund? Ja, das ist gleichzeitig die Antwort darauf. Gucken wir uns das kurz an. Galater Kapitel 5, Verse 22 und 23. Galater Kapitel 5, Verse 22 und 23. Da schreibt Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Was ist das hier, was er beschreibt, der Paulus? Was seht ihr in diesem Text? Worum geht es, wenn man das zusammenfassen wollte? Es sind Charaktereigenschaften. Wessen Charaktereigenschaften sind das, die hier angesprochen werden? Es sind die Charaktereigenschaften von Jesus Christus. Und wenn wir den Heiligen Geist an uns wirken lassen, wenn wir wirklich Tempel des Heiligen Geistes werden, weil das ist ja das, was Jesus möchte. Er sagte zu Nikodemus, dass du von Neuem geboren wirst aus Wasser und Geist. Und die Leute nach der Pfingstpredigt von Petrus fragten, was sollen wir tun? Bekehrt euch, Umkehr, Metanoia, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr erhalten die Gabe des Heiligen Geistes. Wann hat Jesus Christus den Heiligen Geist offiziell erhalten? Ab wann ist er der Gesalbte, also der Geistgefüllte, ab seiner Taufe? Er hat uns direkt ein Vorbild dazu gegeben. Das ist der Weg, den Gott möchte, den wir gehen. Ihm das Leben weihen, uns untertauchen lassen, um dann die Gabe des Heiligen Geistes zu bekommen. Wir geben ihm dadurch die Berechtigung ganz offiziell, dass er an unserem Leben wirken darf, dass er uns verändern darf von innen her. Ja, der Heilige Geist spricht zu jedem Menschen auf der Welt von außen. Aber das heißt nicht, dass er dadurch das Wohnrecht in uns bekommen hat. Das Wohnrecht offiziell von der Bibel her, von dem, was Jesus sagt, und er ist da sehr stringent, wenn wir uns taufen lassen mit wirklicher Lebensübergabe. Und jeder von uns hat deswegen die Aufgabe, das Evangelium hinauszubringen und zu taufen, Matthäus 28 wieder. Nicht einfach nur zu verkündigen, sondern zu dieser Lebensübergabe aufzurufen, damit der Heilige Geist in den Menschen, in uns und in den anderen wirklich wirken kann. Ja, und natürlich, damit sollen wir Gott oder Jesus ähnliche Charakterzüge an den Tag legen. Das war Punkt Nummer 1, was Frucht bedeutet. Ich sehe zwei Dinge, die notwendig sind. Das andere kam schon mal ganz kurz hier. Was ist das andere, was Frucht in der Bibel bezeichnet wird?
Menschen zu Jesus zu führen.
Exakt. Matthäus Kapitel 13. Der Seemann geht aus und streut das Wort. Manches fällt auf den Weg, wird niedergetrampelt, ist kaputt. Manches fällt auf den Felsen, geht schnell auf, hat kein Wasser, verdorrt wieder. Manches fällt unter die Dornen, wird vom Leben erstickt und den Sorgen des Lebens. Aber manches fällt auf gutes Land. Und dann sagt er in Vers 8, es trug Frucht, einiges hundertfach, einiges 60-fach und einiges 30-fach. Als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen sprach, war sie so beeindruckt, dass sie ins Dorf rannte und den Leuten sagte, seht, da ist einer, der mir erzählt hat, was ich getan habe. Schaut, ob das nicht der Christus ist. Und sie rannten heraus, sie rannten dorthin, wo Jesus war. Die Jünger waren gerade mit ihm im Gespräch mit ihm gewesen. Was sagt Jesus? Schaut, die Ernte ist reif zur Ernte. Ernte ist reif zur Ernte, ja, ist ja korrekt. Also die Felder sind weiß und reif zur Ernte. Und in der Offenbarung heißt es dann, eine Sichel ging aus und die Ernte der Erde wurde eingebracht. Das heißt, zwei Dinge sind da von Frucht. Einmal unser Charakter, den der Heilige Geist formt, und das andere die Menschen, die wir zu Jesus Christus führen können, durch Gottes Mitwirkung. Kriegt ihr manchmal Angst davor, wenn ihr sowas so hört? Ich möchte euch etwas erzählen zur Ermutigung. Und vielleicht denkt ihr mal darüber nach, ob ihr nicht Ähnliches erlebt habt. Erstes Beispiel. Ich war in beiden Beispielen noch um einiges jünger. Ich habe mit einem Freund von mir mit einem Interrail-Ticket eine Tour gemacht. Man konnte durch ganz Europa fahren mit jedem Zug, mit dem man fahren wollte, praktisch. Und wir standen dann in Istanbul vor der Hagia Sophia auf dem großen Platz. Und wir hatten fast kein Geld. Wir sind mit ganz wenig Geld ausgekommen und haben überlegt, was machen wir? Einen Führer zu bezahlen, damit er uns alles erklärt, ist uns eigentlich zu teuer. Und während wir noch so drüber nachdachten und vor dieser Hagia Sophia standen, da blickt mich etwa 150 Meter Entfernung ein Mann so ganz intensiv an. Und mir wird ganz mulmig. Ich sehe, der hat so ein Schildchen, ist eindeutig ein Führer, ein ganz offizieller Guide. Und ich gucke an mir runter, stimmt was mit der Kleidung nicht? Ich habe mich eigentlich so angezogen, dass ich möglichst keinen Anstoß errege. Muss man ja nicht machen. Ich gucke meinen Freund an, ich werde immer unruhiger. Dann fängt der Mann an, auf mich zuzugehen, quer über den ganzen Platz. Mir wird echt heiß und kalt. Und er bleibt dann direkt vor mir stehen und zeigt mit so einem Finger direkt auf mein Gesicht, hat er mir fast in die Nase reingebohrt, gepiekt, und sagt, du, bei dir ist irgendetwas anders. Ich will wissen, was das ist. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich zeige euch beiden die Hagia Sophia. Ich erkläre euch alles, was damit zusammengehört. Danach gehst du mit mir da in diesen Chai-Laden und wir trinken einen Chai, einen Tee miteinander. Und dann erzählst du mir alles, warum das bei dir so anders ist. Ich sag euch, ich musste echt schlucken. Bei mir, ich fühlte mich überhaupt nicht viel anders an. Ich wusste nicht, was der Mann sah. Worum ging's denn jetzt wirklich eigentlich? Natürlich hatte ich meine Gedanken, aber es war sehr seltsam. Er zeigte uns die ganze Hagia Sophia, erklärte uns alles und dann saßen wir in diesem Teehaus. Und wir haben unseren Tee zusammen getrunken und habe ich halt einfach Zeugnis gegeben von meinem Glauben. Es war ein spannendes Gespräch. Wir waren hinterher noch im Briefkontakt gewesen. Aber wisst ihr, ich bin ganz überzeugt, das war nicht ich. Da hat der Heilige Geist durch mich gewirkt und diesen Mann angesprochen, denn an mir war wirklich überhaupt nichts Besonderes. Aber der Heilige Geist hat die Berechtigung gehabt, durch mich zu wirken. Und es ist ein gigantisches Gefühl. Anderes Beispiel, bisschen später. Um mein Studium zu finanzieren, habe ich in der Klinik gearbeitet, so tageweise. An dem einen Tag war ich auf der Diabetesstation und wir waren zu zweit, ich mit einer anderen Schwester. Wir sind durch die Zimmer hindurchgegangen und die Schwester war so rabiat, die war so unangenehm, die war so kratzbürstig. Als eine der übelsten Dinge dann, da war eine Frau, die wollte nicht ganz so, wie sie wollte, lag im Bett halt, da hat sie ihr Ohrfeigen gegeben, eine rechts, eine links. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich war so geschockt. Ich habe nur noch gedacht, muss ich sie jetzt anzeigen, ja oder nein? Wenn ich da liegen würde, jemand anders, das macht sie noch mit anderen. Das kann man doch nicht so weitergehen lassen. Und dann war die Pause, ich gehe in das Schwesternzimmer, Aufenthaltsraum und ich war total aufgewühlt. Die Frau, ich, bitte, versteht mich nicht falsch, ich hätte sie fast eher würgen können in dem Moment, ja, so eine Gefühle hatte ich. Gehe ich jetzt zur Verwaltung, sage ich etwas, ja oder nein? Dann kommt die Frau zu mir, setzt sich vor mich und guckt mich an. Du, mir ist aufgefallen, du bist so ruhig die ganze Zeit, obwohl das so schwierig mit dem Patienten ist. Was ist das? Weshalb bist du so ruhig? Bitte erzähle mir das. Und ich habe schon gesagt, die Frau hätte ich lieber gewürgt, als ihr irgendwas zu erzählen. Ich musste richtig schlucken in dem Moment und mich zusammenreißen. Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Ich habe Zeugnis gegeben und diese Frau hat zugehört und ich habe das schier kaum glauben können. Und ich muss wieder sagen, das war nicht ich. Das war einer der Momente, wo ich so aufgewühlt war, dass ich schier kaum ruhig sitzen konnte. Wie bitteschön hat die Frau etwas gesehen in mir, was überhaupt nicht da war? Woher kam diese Ruhe, die sie meinte zu spüren? Es kann nur von Jesus Christus gekommen sein. Der Heilige Geist wirkte und rührte sie an ihrem Herzen an. Und trotz meiner Gemütsauffassung konnte ich dieser Frau dann halt wirklich Zeugnis geben. Jesus Christus ist da. Er ist bei uns und er kann durch uns wirken. Und selbst dann, wenn ihr das Gefühl habt, überhaupt nicht vollkommen zu sein, und in dem Sinne sind wir das ja auch nicht, denn wir bleiben Sünder, Jesus steht für uns ein. Wir bekennen, dass wir Sünder sind. Er gibt uns seine Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, er darf durch uns wirken, dann können echte Wunder geschehen. Wirklich echte Wunder geschehen. Ja, Gott kann durch uns verherrlicht werden, wenn wir ihn lassen, den Heiligen Geist, dass er durch uns wirkt. Und ja, es braucht Mut dafür. Es ist keine Hasenschule und ich habe das Häschen dann noch hier zu sitzen. Man darf kein Angsthase sein. Es ist die Schule Gottes, an der wir lernen. Und sie dauert auch nicht nur eine Stunde, sie dauert ein ganzes Leben lang, wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen. Und an dieser Stelle sind wir gefragt, Mut zu zeigen. Mut in jeder Lebenssituation. Es braucht Mut, Gott die Berechtigung zu geben, an und durch uns zu wirken. Es braucht Mut, von ihm gesandt zu werden, wohin wir vielleicht gar nicht wollen. Es braucht Mut, Aufgaben zu übernehmen, die wir vielleicht noch nie ausgeführt haben. Es braucht Mut, vielleicht Menschen anzusprechen, die wir vorher noch gar nicht kannten. Angst zu haben ist okay. Jesus hatte auch Angst. Wir können es sehen, vor allem im Garten Gethsemane. Aber Jesus ging trotzdem. Das ist Mut. Und noch einmal, was uns betrifft. Es ist mutig, auf Gott zu vertrauen. Und es ist nicht intelligent, es nicht zu tun. Es ist mutig, den Weg zu gehen, den Gott uns führt. Und es ist nicht intelligent, es nicht zu tun. Es ist mutig, den Heiligen Geist durch uns wirken zu lassen. Und es ist nicht intelligent, es nicht zu tun. Seid keine Angsthasen. Habt Mut, ganz und gar Gott zu vertrauen. Es ist das Intelligenteste, das Schönste und Sinnvollste, das wir in diesem Leben tun können. Gott segne euch. Amen. Ich möchte euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Vater im Himmel, du hast uns unendlich lieb. Du hast für alles vorgesorgt, was notwendig ist, dass wir das ewige Leben ergreifen können, dass wir in enger Verbindung und Beziehung mit dir leben können, dass wir immer wieder neuen Mut und Lebenskraft bekommen und Weisheit, den Lebensweg zu gehen auf dieser Erde. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, dich voll hinzugeben, bis hin zum Tod. Du stehst jetzt für uns ein, jeden Tag und jede Stunde. Und du hilfst uns, indem du uns den Heiligen Geist gibst, der in uns wohnt und durch den wir dich immer besser verstehen und alles durch deine Augen sehen können. Bitte begleite uns, hilf uns, unseren Lebensweg zu gehen, an deiner Hand, getragen von dir. Und wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder neu Trost und Mut und Wegweisung gibst. Im Namen Jesu. Amen.